Wir können dann einsteigen mit der Aufnahme. Du kannst gerne auf Aufnehmen drücken. Und ich wurde gebeten, auch ein bisschen was zu unserer Arbeit zu sagen. Und das mache ich gerne in der Form, dass ich euch einfach mal unseren Namen etwas nahe bringe und versuche zu erklären. Das ist nämlich ein relativ langer und umständlicher Name, den sich kaum jemand merken kann. Der lautet Christen an der Seite Israels in Deutschland. Es gibt nämlich auch unsere Arbeit in 30 anderen Ländern, also wirklich weltweit verbreitet. In jedem Land sieht die Arbeit ein bisschen anders aus. Beispiel Ukraine, haben wir seit dem Krieg in der Ukraine, besteht die Arbeit hauptsächlich darin, jüdischen Menschen bei der Flucht zu helfen, sie in die Nachbarländer der Ukraine zu bringen, um sie dann dort in die Hände der Jewish Agency zu übergeben, dass sie nach Israel auswandern können. Und so ist in jedem Land die Arbeit ein bisschen anders gelagert. Ich darf jetzt ein bisschen mit erzählen, was wir hier in Deutschland machen. Aber zu Beginn möchte ich ausführen, dass wir an der Seite Israels stehen, aber das nicht bedeutet, dass wir automatisch immer auf der Seite Israels stehen. Also wir stehen an der Seite Israels, als Freunde Israels, aber es ist mir wichtig, zu Beginn auch zu sagen, dass wir deshalb nicht immer alles 100% richtig finden müssen, was Israel macht. Es ist wichtig, ja, dass wir nicht auf der Seite vom Pferd fallen. Jede Regierungsentscheidung ist zu 100% richtig. Jede militärische Aktion ist zu 100% richtig. Das ist natürlich nicht der Fall. Israel macht Fehler, so wie jeder von uns auch, so wie auch unsere Regierung. Im Moment leider zuhauf, hat man das Gefühl, aber keine Regierung ist perfekt. Wir als Menschen sind nicht perfekt. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir keine Fans von Israel sind, sondern Freunde Israels sind, an ihrer Seite stehen. Wir glauben aber, dass wir an ihre Seite gestellt sind. Wir glauben das von der Bibel her, weil Gott Geschichte schreibt mit diesem Volk. Er hat dieses Volk auserwählt. Er hat einen ewigen und einseitigen Bund mit diesem Volk geschlossen. Dieser Bund hat auch heute noch Gültigkeit und wir als Heiden dürfen über Jesus und indem wir Jesus in unsere Herzen einladen, hinzukommen zu dieser Geschichte. Ja, nicht wir als Kirche ersetzen jetzt plötzlich Israel und das jüdische Volk, sondern wir kommen hinzu und stehen dadurch an der Seite Israels. Das steckt also so in unserem Namen mit drin. Und deshalb ändern wir den Namen auch nicht, auch wenn unsere Marketingleute da immer ein bisschen mit hadern. Die hätten halt gern irgendwie einen knackigen, kurzen Namen, aber wir sagen, unser Name ist es, was wir tun. Unser Name ist unser Selbstverständnis. Unser Name ist Programm. Und das tun wir auf mehreren Ebenen. Wir haben zum einen eine Menge Projekte in Israel, Sozialprojekte, humanitäre Projekte, die wir dort unterstützen. Da geht es um Aliyah, habe ich gerade schon angesprochen, die Heimkehr des jüdischen Volkes nach Israel. Dann haben wir eine ganz viele Projekte, wo es um die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden geht. Holocaust-Überlebende, jetzt kam jetzt, glaube ich, eine neue Zahl raus, dass es noch 245.000 in etwa weltweit gibt. Und etwa die Hälfte davon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Israel lebt, viele davon unterhalb der Armutsgrenze. Ja, nachdem was sie durchgemacht haben, jetzt unterhalb der Armutsgrenze in Israel. Und diese Menschen, die waren damals Kinder oder noch recht jung, sind jetzt 70, 80, 90 Jahre alt, hochbetagt. Und man geht davon aus, dass wenn man auch sieht, wie viele jedes Jahr sterben, dass es noch etwa 10 bis 15 Jahre überhaupt nur Holocaust-Überlebende geben wird. Also ist ein besonderes Zeitfenster, nochmal auch die nächsten 10 bis 15 Jahre, wo wir gerade als Deutsche nochmal helfen können, ich würde nicht sagen, wieder gut zu machen, aber zumindest mal noch einen Lebensabend in Würde ihnen zu schenken, einen Lebensabend in Versöhnung nochmal auch. Es ist was Besonderes, wenn wir nach Israel gehen als Deutsche und ihre Geschichten hören wollen, uns ihnen zugewandt zeigen. Deswegen Holocaust-Überlebende, Shoah-Überlebende ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit in Israel. Wir haben auch Projekte für das Leben, gegen Abtreibung, die wir unterstützen. Wir unterstützen Versöhnungsprojekte zwischen arabischen und jüdischen Kindern und Jugendlichen, Familien, Jugendliche insgesamt, die wir unterstützen, Soldaten, die Ausrüstung brauchen und so weiter. Also relativ breit und bunt gefächert. Und für diese Projekte sammeln wir Spenden und die leiten wir dann nach Israel weiter. Also wir sind ein komplett spendenbasiertes Hilfswerk. Auch alle unsere Mitarbeiter werden von diesen Spenden dann mitfinanziert. Und was wir auch nach Israel hin machen, sind natürlich Reisen, weil wir die Überzeugung haben, Und vielleicht darf ich mal ganz kurz die Hände sehen, wer schon mal in Israel gewesen ist. Ja, ungefähr die Hälfte. Weil, und ihr werdet mir sicher zustimmen, weil wenn man selber mal dort gewesen ist, ist was ganz anderes, wie wenn man nur in Vorträgen davon hört oder Bilder sieht oder im Fernsehen was dazu sieht. Also selber mal dort gewesen zu sein, das wünsche ich wirklich jedem von Herzen, dass das einmal im Leben stattfinden kann. Und man kann auch gar nicht so richtig beschreiben, was da in einem passiert, wenn man mal dort war und wenn man mal dort sich aufhält. Da verändert sich einfach was, auch ganz tief drin, auch im Herzen. Das berichten auch viele Reiseteilnehmer. Also wir bringen jedes Jahr 60, 70, 80 junge Leute nach Israel, meistens noch eine Gemeindegruppe dazu oder noch eine Projektreise. Also jedes Jahr um die 100 Reiseteilnehmer. Und die zum ersten Mal hingehen, die kommen, sagen sie selber ganz oft, verändert zurück und haben einen ganz anderen Zugang plötzlich zu diesem Thema, wo sie vorher sehr vom Kopf rangegangen sind, aber jetzt merken, da ist was ins Herz gefallen. Also selber mal dort zu sein, ist einfach unersetzlich. Ich gebe in meinem Vortrag das Beste, einen Eindruck von der Lage zu vermitteln, aber es wird nicht ersetzen, selber mal dort zu sein. Israel reisen ist ein wichtiges Thema bei uns. Der zweite Schwerpunkt neben Israel ist der Schwerpunkt Gemeinde. Das heißt, wir sind viel in Kirchen und Gemeinden im ganzen Land unterwegs, halten Sprecherdienste wie diesen hier. Neben mir gibt es noch 5, 6, 7 weitere Personen oder Mitarbeiter, die zu Themen sprechen. Die haben dann jeweils auch unterschiedlichen Fokus. Wir haben jemanden für die jungen Leute, die schicken wir zu den ganzen Jugendgruppen. Wir haben auch einen Theologen, Tobias Krämer, der auch dieses Buch hier geschrieben hat, das Israel-Projekt. Und er kann auch theologische Zusammenhänge zum Thema Israel super rüberbringen. Und dann haben wir aber auch eine Arbeit im politischen Bereich mit Josias Terschüren. Das heißt, wenn es um geschichtliche Themen geht, völkerrechtliche Themen geht, dann ist Josias so der Ansprechpartner. Und von dem her, das variiert immer, aber wir sind da viel in Kirchen und Gemeinden unterwegs. Und an der Stelle, wer Interesse hat, der Tobias Krämer hat letztes Jahr auf Basis dieses Buchs eine Akademie gegründet, eine Online-Akademie, also an der kann man über solche Zoom-Konferenzen teilnehmen, an 8 Abenden mal so richtig einzusteigen in das ganze Thema der biblischen Grundlagen rund um Israel. Das geht los im ersten Buch Mose, geht bis in die Offenbarung, springt dann die ganzen 2000 Jahre Geschichte durch, die wir jetzt hinter uns haben, schaut aber auch voraus, was sagt die Bibel denn über das neue Jerusalem, über die neue Schöpfung, über die messianische Zeit, über die Herrschaft Jesu und wie geht denn die ganze Geschichte aus? Und so diesen ganzen Bogen, die ganze Heilsgeschichte, die hat Tobi in dieses Buch hineingepackt, das Israel-Projekt, und in der Akademie kann man da richtig eintauchen in dieses Thema. Das ist alles der Bereich, was wir im gemeindlichen und kirchlichen Kontext machen. Und der dritte Bereich ist hochspannend. Da sind wir jetzt seit etwa 2 Jahren verstärkt aktiv. Da geht's eben um Arbeit auch in die Politik hinein, in die Zivilgesellschaft hinein. Und das ist ein hochspannendes Feld, weil wir da Treffen haben mit Bundestagsabgeordneten, weil wir Treffen haben im Innenministerium, im Außenministerium, um mit unseren Regierungsvertretern über bestimmte Themen ins Gespräch zu kommen. Und es gibt da auch Themen, über die man trefflich streiten kann, wie zum Beispiel die Sinnhaftigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und da versuchen wir in Treffen dann zu gehen, gut vorbereitet. Man muss sich da auch gut vorbereiten. Und um ganz ehrlich zu sein, da hilft es auch nicht, 4, 5 Bibelstellen auswendig zu können, sondern in Treffen mit Politikern musst du anders argumentieren, musst du dich geschichtlich, völkerrechtlich und so weiter auskennen. Und Josias ist bei uns da der Fachmann dafür. Aber dann mal mit den verantwortlichen Mitarbeitern über diese Themen ins Gespräch zu kommen, ist schon hochspannend. Auch über das Thema UN, über das Thema UNRWA, UNRWA, Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser. Da gibt es ja eine Menge Fragezeichen, die wir haben und wir denken, dass wir die auch stellen sollten. Und so sind da hochspannende Gespräche und auch alles, was mit zivilgesellschaftlichem Engagement zu tun hat, Projekte gegen Antisemitismus, Projekte, wo es darum geht, jüdisches Leben hier in Deutschland zu ehren, wahrzunehmen, zu stärken, gerade in diesen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Da haben wir wirklich viele offene Türen, auch viele Möglichkeiten, viel Vertrauen, was auch gewachsen ist, auch zu den jüdischen Gemeinden hier im Land. Also die nehmen das sehr dankbar auch zur Kenntnis, dass wir auch im gesellschaftlichen Bereich, auch im politischen Bereich unsere Stimme erheben, um Zions Willen und um Israels Willen. Und da entstehen wirklich spannende und auch gute Dinge und Verbindungen. Soweit mal vielleicht ganz grob und ganz kurz zusammengefasst, was wir tun. Unseren Verein gibt es seit 26 Jahren, hat sich 1998 gegründet und zwar genau um den 50. Geburtstag Israels rum. Also Israel wurde 1998 50 Jahre alt. Und dann haben wir gedacht, wenn Israel 50 wird, dann können wir uns ja mal gründen. Und so gibt es uns jetzt seit 26 Jahren insgesamt. Mein Vorgänger, den kennt vielleicht der ein oder andere noch, Harald Eckert, der hat den Verein 15 Jahre lang geleitet, vor mir aufgebaut. Viele Mitarbeiter kamen dazu und auch so diese ganze Breite, die ich jetzt mal gerade rübergebracht habe, das alles mit aufgebaut. Genau, und Harald ist auch noch einigen ein Begriff. Ich habe hinten mal einen Büchertisch mitgebracht und ich bitte inständig darum, dass ich nichts mehr mit nach Hause nehmen muss, weil ich jetzt auch noch weiterfahre. Das heißt, mit je weniger Gepäck ich weiterkomme, desto besser für mich und hoffentlich auch desto besser für euch, weil ihr euch Material mitnehmt. Also der ganze Tisch, mal gucken, ja, doch, der ganze Tisch darf geplündert werden und nachher mitgenommen werden, darf auch gerne verteilt werden, wenn ihr nochmal in bestimmten Gruppen auch unterwegs seid, herzlich gerne. Kommen wir zur aktuellen Situation, kommen wir zum 7. Oktober und kommen wir zu dem, was mit Fug und Recht als Zeitenwende im Nahen Osten bezeichnet werden kann. Es gibt für Israel, das habe ich vorhin schon gesagt, für Israel, für jüdische Menschen und auch für Freunde Israels eine Zeit vor dem 7. Oktober und es gibt eine Zeit seit dem 7. Oktober. Viele Israelis sagen, wenn man sie heute fragt, dass immer noch der 7. Oktober ist. Sie sind noch nicht im 8. Oktober angekommen. Also die 138 Tage ist es jetzt, glaube ich, oder 139 Tage. Und sie sagen, jeden Tag, wenn sie aufwachen, ist der 7. Oktober. Und es drückt was aus von dem, wie es Israel geht, wie Israel fühlt. Natürlich ist alles auf den Kopf gestellt. Natürlich ist es ist ein Angriff gewesen, der wirklich ins Mark ging, der die Israel in seinen Grundfesten erschüttert hat und der eigentlich, da komme ich später dazu, auch noch viel verheerendere Ausmaße hätte annehmen können. Komme ich nachher nochmal auch dazu. Aber der Angriff hält Israel nach wie vor im Schock. Nach wie vor ist die Situation ja auch angespannt, ja. Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen am Gazastreifen unten. Es ist hoch angespannt, auch an der Nordgrenze zum Libanon, weil der ganze Südlibanon voll ist mit der Hisbollah, die ungefähr 10-mal so stark und ausgerüstet ist wie die Hamas. Also da reden wir nochmal über eine ganz andere Hausnummer, auch vom Arsenal an Waffen, an Raketen, die sie relativ gezielt auch abfeuern können. Das heißt, Israel hat lange versucht, auch eine Auseinandersetzung mit der Hisbollah an der Nordgrenze zu vermeiden. Und jetzt ist die große Frage, geht es da dann jetzt auch irgendwann los? Israel weiß, dass die Hisbollah genauso Tunnelsysteme hat wie die Hamas am Gazastreifen. Wer selber mal dort war, hat es vielleicht auch gesehen, da stehen viele Häuser auf libanesischer Seite, wo aber kein Mensch drin wohnt, wo man genau weiß, die Häuser stehen da, um unter den Häusern in Ruhe unterirdische Tunnelsysteme aufzubauen. Und das ist auch der Teil, wo wir uns beglückwünschen dürfen, weil wir endlich wissen, wo unser Geld hingegangen ist. Und das sehen wir auch in Gaza, viele, viele, viele Gelder, die dorthin geflossen sind, die genutzt hätten werden können, um sich dann ein gutes Leben aufzubauen, gute Strukturen aufzubauen, humanitäre Strukturen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und so weiter. Aber der 7. Oktober zeigt, dass das Ganze nicht dazu gebraucht wurde, sondern für einen dämonischen Angriff auf Israel. Der 7. Oktober hat morgens um 6.30 Uhr erste Alarme mit sich gebracht und Israel ist es ja auf eine Art und Weise auch gewohnt, dass es Alarm gibt mit dem Gazastreifen. Das heißt, im ersten Moment war es für viele so das Übliche, es gibt einen Alarm, wir suchen mal unseren Bunker auf und sobald die Iron Dome, das Iron Dome System, das Raketenabwehrsystem, die Rakete dann abgeschossen hat, können wir wieder entspannt in unseren Alltag übergehen. Bis die ersten Bilder auf Social Media, auf den sozialen Medien kursiert sind, die erschreckend waren, weil man gemerkt hat, die sind in unserem Land. Und weil man gesehen hat, dass Pickup-Trucks, Autos vollgeladen mit schwer bewaffneten Terroristen in Israel unterwegs waren. Und das war neu. Und das heißt, ganz am Anfang waren so das mit den Raketenangriffen, ist ein bisschen flapsig gesagt, daran hatte Israel sich gewöhnt die letzten Jahre über. Aber dass eingedrungen wurde in ihr Land, das gab es in der Form noch nie. Und hat nachher, wenn wir alle Zahlen sehen und zusammenrechnen, dazu geführt, dass der 7. Oktober der tödlichste Tag für jüdische Menschen seit dem Holocaust war. An keinem Tag, seit es den Staat Israel gibt, sind so viele jüdische Menschen ums Leben gekommen wie am 7. Oktober. In keinem Krieg, nicht beim Yom Kippur-Krieg, nicht im Sechstagekrieg, nicht im Unabhängigkeitskrieg. Nie sind innerhalb von so kurzer Zeit so viele Menschen getötet worden, so viele Menschen verwundet worden, so viele Menschen daraufhin evakuiert worden. Und wir wissen, und ich denke, ich muss nicht in die wirklichen ganzen Details reingehen, weil ich vermute, dass ihr die auch gelesen habt in den Zeitungen. Aber es war beileibe nicht so, dass es da irgendwie einen Kampf von einer Armee gegen eine Armee gibt, sondern die hatten teilweise die Anweisungen, nach Israel einzudringen, schwer bewaffnet und alles, was sich bewegt, niederzuschießen und niederzumetzeln. Sogar Hunde. Es gibt Berichte, wo gesagt wurde, und wenn ihr Hunde seht, israelische Hunde, knallt sie ab. Und das heißt so im Blutrausch, auch teilweise unter Drogen gesetzt. Man hat Drogen gefunden, auch in den Autos der Terroristen, sind sie nach Israel eingedrungen und haben dort auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Männer, Frauen, Kinder, Babys, alte Menschen, Holocaust-Überlebende, nichts hat für sie einen Unterschied gemacht. Alle Juden, alle Israelis sollten getötet werden. Das heißt, das Ganze war genozidal angelegt. Es ging einfach nur darum, so viele Juden wie möglich zu töten. Das ist nun mal die nackte Realität, die brutale, ehrliche Realität. Und wenn sie gekonnt hätten sie natürlich noch weitergemacht. Die Idee war, bis nach Beersheba rüber sich durchzumorden, bis oben, bis nach Tel Aviv weiter. Also das waren die beiden Linien, wo sie lang wollten, bis Tel Aviv nach oben, bis Beersheba rüber. Das haben sie Gott sei Dank nicht geschafft. Und es klingt ein bisschen seltsam, wenn man im Zusammenhang mit dem 7. Oktober von Wundern spricht, aber hier kommen wir schon zu dem ersten Wunder, nämlich, dass es, bitte verzeiht mir den Begriff, dass es nur 1200 Tote waren. Weil so wie die ausgestattet waren, so wie der Angriff geplant war, so wie sie bewaffnet waren, mit dem, was sie vorhatten, hätten es locker im fünfstelligen Bereich Tote sein können in Israel. Da reden wir von 15, vielleicht 20.000 Toten, von dem, wie der Angriff eigentlich angelegt war. Am Ende waren es 1200 Tote. Natürlich ist jeder Tote einer zu viel, ist keine Frage. Nur um das auch ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, das war fast ein Wunder, dass es so wenige waren, die am Ende wirklich mit dem Leben bezahlt haben. Und ich gebe euch gleich noch ein zweites Wunder mit. Und zwar das Wunder, dass nicht, so wie es ursprünglich geplant war, zeitgleich im Norden die Hisbollah das Gleiche macht und einfällt. Eigentlich war es als gemeinsame Aktion geplant, von Hisbollah und von Hamas im Süden am Gazastreifen die Grenze zu durchbrechen und zu töten und im Norden an der Grenze zum Libanon genauso. Man fragt sich bis heute, warum sie das nicht gleichzeitig gemacht haben. Man geht davon aus, dass die Hamas vorgeprescht ist, weil sie dieses Musikfestival gesehen haben, das stattgefunden hat. Ja, da hat ja dieses große Musikfestival stattgefunden, ganz, ganz in der Nähe zum Gazastreifen. Man geht davon aus, dass das für die Hamas wie ein Trigger war, wo sie gesagt haben, jetzt schlagen wir los. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Da sind ganz viele auf einem Fleck. Und das war im Endeffekt der Grund, warum die angegriffen haben, ohne eine gemeinsame Aktion mit der Hisbollah zu machen. Aber auch da müssen wir nicht lange drum rumreden, dass wenn es ihnen gelungen wäre, zeitgleich von zwei Grenzen anzugreifen, dann wären wir auch in einem ganz anderen Ausmaß von Katastrophe gelandet. Also das war auch ein bewahrendes Element in dem, was am 7. Oktober passiert ist. 1200 Tote, tausende Verletzte, brutalst Verletzte, also verstümmelte junge Leute, denen die Beine amputiert werden mussten, denen vielleicht auch Arme amputiert werden mussten, die in den Krankenhäusern liegen. wo wirklich jeden Tag von der Verletztenliste Leute auf die Todesliste kommen, weil sie es dann am Ende doch nicht geschafft haben. Wir reden immer noch von 134 Menschen, die im Gazastreifen sind, als Geiseln und entführt sind. Am Anfang waren es um die 250. Es war gar nicht so leicht rauszufinden, wer ist vermisst, wer ist tatsächlich entführt. Und jetzt sind es noch 134 Geiseln, die dort sind, inklusive dieses kleinen Babys. Kfir Bibas ist mit 9 Monaten entführt worden, mit seinem größeren Bruder, der ist 4 Jahre, mit seiner Mutter und mit dem Vater. Vater und Mutter wurden getrennt und man weiß bis heute nicht, ist das Baby noch am Leben, ist die Familie Bibas noch am Leben oder sind sie es nicht. Man weiß nur, dass dieser kleine Knopf vor wenigen Wochen seinen ersten Geburtstag hatte. Ist jetzt 1 Jahr alt geworden, als Geisel im Gazastreifen. Und das Schicksal der 134 Geiseln ist nach wie vor ungewiss, ob sie noch leben, falls sie noch leben, in welchem Zustand sie sind. Und es macht es ungemein schwierig, auch im Moment militärisch vorzugehen im Gazastreifen, weil Netanyahu und die Regierung haben 3 Ziele ausgegeben. Erstes Ziel, Hamas eliminieren. Zweites Ziel, dafür sorgen, dass nach der militärischen Operation keine Gefahr mehr für Israel ausgehen kann vom Gazastreifen. Und drittes Ziel, die Geiseln befreien. Das heißt aber, diese 3 Ziele gemeinsam im Blick zu behalten und zu steuern, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich mache euch das an einem Beispiel fest. Die ganzen Familien der Geiseln, die organisieren sich und organisieren sich hinter diesem Slogan Bring them home now, bringt sie jetzt nach Hause. Und die fordern von Netanyahu in der Maximalforderung den sogenannten Deal alle für alle. Die fordern von Netanyahu, dass er alle Geiseln, um alle Geiseln, alle 134 Geiseln frei zu bekommen, soll er anbieten, dass alle in Israels Gefängnissen inhaftierten Palästinenser, die zu Recht dort sitzen, und da reden wir über Tausende, dass sie freigelassen werden sollen. Also Tausende, die zu Recht in Israels Gefängnissen sitzen, sollen freigelassen werden. Das fordern die Familienangehörigen der Geiseln. Und um ganz ehrlich zu sein, aus ihrer Sicht und aus ihrer Betroffenheit und Perspektive und Emotionalität raus, wer kann das nicht verstehen? Das kann jeder verstehen, dass sie das fordern. Nur wenn wir einen Schritt zurück machen, wissen wir natürlich auch, dass Netanyahu sowas niemals machen kann, weil er genau weiß, wenn er dem zustimmt, dann werden die, die er freilässt, dafür verantwortlich sein, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr Israelis ihr Leben verlieren. Unfassbar schwere Entscheidungen, unfassbar schwer hier durchzumanövrieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Netanyahu hat seine Lehren gezogen aus dem damaligen Austausch von dem Soldaten Gilad Shalit. Das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, ist schon einige Jahre her. Da wurde ein israelischer Soldat entführt. Gilad Shalit war mehrere Jahre im Gazastreifen gefangen. Und irgendwann hat Israel zugestimmt, dass sie ihn bekommen und dafür 1000 Gefangene freigeben. Und man weiß heute, was auf der Hand liegt, nämlich dass viele von diesen Tausenden mitbeteiligt waren in den Planungen des 7. Oktober. Bei diesen 1000 war auch Sinwar dabei, der einer der Hamas-Leiter, einer der zentralen, wenn nicht der zentrale Drahtzieher hinter dem 7. Oktober. War einer, der auch freigelassen wurde in dem Gefangenen, in dem Austausch damals mit Gilad Shalit. Und wir haben vorhin, Klaus und ich haben vorhin auch über Sinwar geredet. Sinwar spricht perfekt Hebräisch und Sinwar verdankt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, israelischen Ärzten sein Leben, weil die ihm einen Hirntumor, einen Kopftumor damals entfernt haben. Das heißt, eigentlich verdankt er Israel sein Leben und jetzt hat er den tödlichsten Angriff auf Israel und auf jüdische Menschen seit der Staatsgründung geplant. Es ist wirklich einfach nur verrückt und nicht zu verstehen und unglaublich. Dem steht Israel gegenüber. Dann kommt ein großer Druck der Weltengemeinschaft dazu auf Israel. Also die Aussage, natürlich ist es in Ordnung, wenn ihr euch selbst verteidigt, aber, das Aber kommt halt immer relativ schnell und es wird dann von ganz, ganz, ganz weit weg darüber befunden, wie Israel denn doch jetzt hier bitte vorzugehen hat. Es war klar, dass relativ schnell, sobald die Bilder aus Gaza kommen, auch die Berichterstattung kippen wird, weil sobald die Bilder aus Gaza kommen mit den getöteten Kindern, mit den getöteten Frauen, wird was kippen. Und versteht mich da bitte nicht falsch, jedes getötete Kind, egal auf welcher Seite, ist eins zu viel. Jede getötete Frau, jeder getötete Person, das ist überhaupt gar nicht zur Diskussion. Und auch wir, auch als Organisation, wir wünschen uns, dass es Frieden gibt und gute Lösungen für alle Menschen im Nahen Osten. Ich glaube, das ist auch Gottes Plan. Aber es greift zu kurz, wenn wir Israel die Schuld dafür immer versuchen, in die Schuhe zu schieben. Die Palästinenser leiden unter ihrer eigenen Führung, die sie aber wohlgemerkt selbst gewählt haben und die sie heute wieder wählen würden. Es gibt repräsentative Umfragen, auch im Westjordanland, im sogenannten, wir verstehen von der Bibel her das als Judäa und Samaria, als biblisches Kernland, repräsentative Umfragen, die in der Mehrheit sagen, das, was am 7. Oktober stattgefunden hat, war gut. Und die würden genauso wieder wählen. Das heißt, es ist ein Märchen, wenn wir in unserer Zeitung davon lesen, dass es hier ein paar Bad Boys gibt, irgendwie die Terroristen, die Hamas, und wenn die mal eliminiert sind, dann kann endlich die große Mehrheit der unschuldigen, zivilisierten Bevölkerung frei leben. Die würden genau die wieder wählen. Und natürlich sage ich nicht, jeder einzelne Palästinenser ist ein Terrorist, das ist überhaupt nicht der Punkt. Nur müssen wir sehen, dass das nicht so funktioniert und dass es nicht die Realität ist, dass wir hier sagen, wir haben 80-90% arme Zivilisten und arme Palästinenser im Gazastreifen und es gibt ein paar, die unterdrücken alle. Das ist nicht die Realität, das ist nicht die Situation. So unangenehm sich das anhört und anfühlt und so schwer das einem westeuropäischen Denken auch fällt, aber so ist die Situation dort nun mal. Und deshalb, auch wenn jetzt Wahlen stattfinden würden, dann würde wieder Hamas oder ähnlich radikale Gruppen gewählt werden. Das ist die Situation dort. Und lasst mich euch noch anhand eines persönlichen Beispiels das verdeutlichen. Wir haben, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben viele Freunde, auch in der Gegend vom Gazastreifen, in den ganzen Kibbuzim, die dort leben und die uns eins zu eins berichten vom 7. Oktober und die uns berichten, dass die erste Angriffswelle, das waren wirklich schwer bewaffnete Terroristen. Die hatten exakte Pläne der Dörfer, die wussten wirklich, wo sind welche Häuser, wie viele Zimmer hat welches Haus, welches Zimmer im Haus ist der Schutzraum, haben die Haustiere, haben die vielleicht Wachhunde, wo lebt der Sicherheitsbeamte im Kibbutz, die wussten alles. Die wussten alles und das weiß man, weil die Pläne dabei hatten, entweder Papierpläne oder auch auf ihren iPads, die sie sich umgeschnürt hatten, wenn sie mit den Paraglidern und so weiter kamen. Die hatten wirklich, das war minutiös geplant, die wussten ganz genau, was sie tun, diese erste Welle von Terroristen. Und das Unangenehme, noch eine unangenehme, ja, wir wollten ja die ungeschönte Wahrheit, die noch eine unangenehme Wahrheit ist die, dass Israel sich dann gefragt hat, woher wussten die das alles? Weil die können ja jetzt nicht irgendwelche Drohnen hochschicken, das sieht ja Israel alles. Die wussten das ist im Moment die plausibelste Erklärung, weil jeden Tag vor dem 7. Oktober 18.000 Gastarbeiter aus dem Gazastreifen nach Israel kamen mit einer Arbeitserlaubnis, um mitzuarbeiten in israelischen Unternehmen, hauptsächlich in den Kibbuzim dort unten, die angegriffen wurden. Das heißt, die haben in der Landwirtschaft mitgearbeitet und in den Betrieben, die es dort unten gab. 18.000 Menschen aus dem Gazastreifen, die dort mitgearbeitet haben und die natürlich dann genau wussten und wo jetzt die Menschen merken, ach du Jemine, die Menschen, wo wir so lange dachten, das sind unsere Freunde, denen können wir vertrauen, die kennen wir wirklich. Das sind genau die, die nachher die Pläne mit anfertigen konnten, um genau zu wissen, wer wohnt wo. Und lasst mich euch noch was sagen, die Menschen am Gazastreifen, Klaus und ich haben da vorhin auch drüber geredet, da haben wir viele Freunde und wir sind uns oft einig, aber selten, wenn es um die Politik geht, weil die unglaublich links eingestellt sind. Also die sind ganz stark gegen dieses ganze Sicherheit und Armee und Grenzen schützen und die haben sich ganz lange dafür eingesetzt, dass es muss Frieden geben mit den Palästinensern, Koexistenz ist möglich und haben gesagt, schaut, hier kommen die ganzen Gastarbeiter, die arbeiten bei uns und es funktioniert. Das heißt, die ganzen Menschen, nicht alle, aber ein Großteil der Menschen dort unten, die waren politisch sehr gegen Netanyahu, sehr gegen rechte Politik und sehr stark dafür, auch sich als Friedensaktivisten und so weiter einzubringen. Und das sind die, die es jetzt am allerhärtesten getroffen hat. Brutal. Wirklich brutal. Die ihr ganzes Leben teilweise sich dafür eingesetzt haben, einen wie auch immer gearteten Frieden zu bekommen und die jetzt im Endeffekt den Preis dafür bezahlen mussten. Und die uns berichten, nach dieser ersten Welle der Terroristen, wie ich gerade gesagt habe, die schwer bewaffnet waren, die gut ausgerüstet waren, die, ich erzähle euch gleich noch eine Geschichte, aber nach dieser ersten Welle kam die zweite Welle und es waren die Zivilisten, die sogenannten unschuldigen Zivilisten. Und die haben gesagt, die waren, also wir haben Originalaussagen von Menschen, die dort unten waren und betroffen waren, die gesagt haben, die Zivilisten, die waren noch viel schlimmer. Die haben gesagt, die kamen mit Messern, die kamen mit unterschiedlichen Werkzeugen, mit unterschiedlichen Waffen. Und das waren die, die die Frauen und die Kinder vergewaltigt haben. Das waren die, die den Leuten die Köpfe abgeschnitten haben. Das waren die, die die Häuser angezündet haben, die Häuser ausgeraubt haben. Und es gibt auch nachweislich schon die Belege dafür, dass die Zivilisten auch Geiseln bei sich haben im Gazastreifen. Das sind nicht nur irgendwelche Hamas-Zellen, die jetzt da alle Geiseln zusammenhalten, sondern diese nachweislich auch in Fängen von den Zivilisten gelandet. Also so viel zu dem Thema, dass alle Zivilisten da mit der Hamas irgendwie nichts am Hut haben. Wenn man auch die Bilder gesehen hat, ja, wo die Entführten in den Gazastreifen gebracht wurden, da war eine Riesenparty auf den Straßen, überall Jubel. Man hat auf die Gefangenen und Entführten noch draufgeschlagen, haben alle gefeiert, was für ein großer Erfolg das war. Also da muss ich leider die Hoffnung nehmen an der Stelle, dass da, selbst wenn die Hamas jetzt komplett weg wäre, dass es da irgendwie andere Ergebnisse geben sollte, wenn man da jetzt wie auch immer geartete Wahlen abhält. Es bleibt eine Ideologie und die Ideologie besteht im Kern daraus, dass Juden gehasst werden, dass Israel gehasst wird und dass sie nicht möchten, dass Israel und Juden auf dem Land leben, das sie als ihr Land befinden. Das bleibt im Kern. Das Ganze kann sich nachher unterschiedlich nennen. Aber wir müssen verstehen und wissen, mit wem wir bzw. mit wem Israel es hier zu tun hat. Israel sagt, es ist ein Kampf gut gegen böse. Und sie sagen zu uns, ihr müsst verstehen, dass wir euren Kampf kämpfen. Ihr müsst verstehen, dass den Kampf, den wir führen, das ist der Kampf für eure Freiheit, für eure Werte, für die Art zu leben. Und es gab dann auf Social Media recht schnell diesen Hashtag The West is next. Also der Westen kommt als nächstes dran. Und ich glaube, da sind viele von uns noch überhaupt gar nicht, auch nur ansatzweise drauf eingestellt, dass so eine Thematik, so eine Bedrohungslage auch in unsere Breiten gerade kommen kann. In Israel sind sie sich da relativ klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es auch in Europa derartige Entwicklungen geben kann. Also Israel macht sich da nicht viel vor. Israel weiß aber auch seit Jahren, mit wem sie es da zu tun haben. Das ist der Grund, warum in Israel Männer 3 Jahre zur Armee gehen und warum Frauen 2 Jahre zur Armee gehen. Und wir schauen ja heute auch anders auf die Abschaffung der Wehrpflicht zum Beispiel. Ja, vor 15 Jahren, 2009, Wehrpflicht abgeschafft. Mit welchem Grund? Wir haben ja jetzt Frieden. Wir haben nur die Rechnung ohne die gemacht, die das vielleicht irgendwann mal anders sehen. Und jetzt merken wir spätestens seit dem Krieg in der Ukraine, dass Themen wie Sicherheit, das Thema wie die 100 Milliarden für Wiederaufrüstung unserer Bundeswehr, das sind alles Themen, mit denen wir uns immer mehr befassen. Und wir haben noch nicht mal über Donald Trump geredet, der vielleicht im November wieder gewählt wird. Das machen wir jetzt auch nicht im Detail, aber auch geopolitisch gibt es Veränderungen und werden natürlich und werfen jetzt schon die Wahlen in Amerika ihren Schatten voraus. So wie es aussieht, kommt es zu einer Neuauflage von Joe Biden gegen Donald Trump. Und ich weiß nicht, wie die Wahl ausgeht, aber wenn ich eine Wahrscheinlichkeit abgeben müsste, dann würde ich meinen, die höhere Wahrscheinlichkeit besteht wirklich darin, dass Donald Trump wieder zum Präsident Amerikas wird. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist für Deutschland und für Europa und für die NATO. Und für die NATO hat es ja Donald Trump erst vor wenigen Tagen selber auch nochmal gesagt. Und wenn man was von Donald Trump gelernt hat, dass das, was er sagt, dass er das auch macht. Und er hat ja jetzt ganz offen gesagt, wer seine 2% nicht irgendwie an die NATO oder ins Thema Sicherheit investiert, dem werden wir nachher unseren Schutz entziehen. Und deshalb, ich glaube wirklich, auch wenn es unangenehme Realitäten sind, aber das sind die Themen, mit denen wir konfrontiert sind und zunehmend werden. Und spätestens, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus kommt, dann wird es an unterschiedlichen Stellen noch ein Aufwachen geben müssen, auch hier in unserem Land. Wir selber, wenn wir die Umfragen sehen, man staunt ja auch immer wieder, ja, wenn man jetzt die Umfragen sieht, was wäre denn, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? AfD, zweitstärkste Kraft. Jetzt kommt eine Sarah Wagenknecht, die ja irgendwie was sehr Sonderbares vollbringt. Die verbindet ja plötzlich alle miteinander, also kommt aus der ganz linken Ecke, aber greift bis ins bürgerliche Lager das Wählervotum ab. Und irgendwie gelingt es, ich weiß gar nicht, Maaßen hat er jetzt seine Partei schon gegründet oder ist gerade dabei mit der Werteunion, aber es bewegt sich auch was in unserer Parteienlandschaft, nämlich weg davon, was wir über Jahrzehnte hatten, dass es zwei große Volksparteien gibt, einmal schwarz, einmal rot, und es dann noch eine FDP als gelbe Königsmacher gibt, die dann mal mit der einen und mal mit der anderen Partei in die Regierung gehen. Da bewegen wir uns weg davon. Ist kein deutscher Trend, ist in anderen europäischen Ländern auch schon so, aber die Ränder radikalisieren sich. Die Stimmen jetzt insbesondere der rechteren Parteien werden immer lauter, werden immer mehr. Und man wird sehen, wo das hinführt, aber es wird immer kleingliedriger, geht in Richtung mehr Parteiensystem, viel Parteien, wie auch in Israel ja schon. Da gibt es ja auch eine Menge Parteien immer, die in der Regierung mit drin sind. Aber das sind alles, was auch immer man jetzt über einzelne Parteien denkt, da will ich gar nicht hingehen, aber es sind alles besorgniserregende Tendenzen für Demokratien und für eine Demokratie. Von dem her, da müssen wir schon sehr wach sein und sehr genau hinschauen. Und da wirkt sich der 7. Oktober irgendwie auch beschleunigend aus, habe ich oft so das Gefühl, auf all die Dinge. Und da werden wir noch sehen. Das heißt, die mehr der unschuldigen Zivilisten, das ist schlichtweg nicht die Realität. Dort im Nahen Osten die Zwei-Staaten-Lösung, die hochgelobte und hochfinanzierte Lösung, die wir für den Nahen Osten empfinden, ist schlichtweg auch eine schöne theoretische Idee, entbehrt aber jeglichem Realitätsbezug. Die vorm 7. Oktober schon wollte die Mehrheit in Israel keine Zwei-Staaten-Lösung und eine Mehrheit in den palästinensischen Gebieten keine Zwei-Staaten-Lösung. Also vorm 7. Oktober war die Zwei-Staaten-Lösung schon tot, jetzt ist sie mausetot wahrscheinlich. Also es wird diese Lösung nicht geben, weil es keine Lösung ist, aber unsere Politik hält weiterhin daran fest. Und deswegen ist es gut, nicht nur drüber zu meckern, sondern unsere Politik damit zu konfrontieren, zu sagen, worin besteht denn bitte der Lösungsanteil in der Zwei-Staaten-Lösung? Da gibt es ernsthafte Fragezeichen, die müssen auf den Tisch, die müssen besprochen werden, genauso wie jetzt in Bezug auf UNRWA, auf das Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, ist genau das Gleiche. Wieso gibt es UNHCR, was für alle Flüchtlinge auf der ganzen Welt zuständig ist, und nur für die palästinensischen Flüchtlinge gibt es ein eigenes Hilfswerk, was überdimensional viele Mitarbeiter und viele Gelder zur Verfügung hat? Und plötzlich merkt man und findet am 7. Oktober und in den Wochen danach raus, dass die ja doch gar nicht nur rein humanitär aktiv und unterwegs sind, sondern da viele Hamas-Leute auf der Payroll stehen, viele Strukturen und auch Häuser dafür genutzt wurden, um Hamas-Aktivitäten zu decken, zu verstecken, Waffendepots und so aufzubauen. Es ist zu Recht so, dass die UNRWA gerade deutlich auf dem Prüfstand steht. Interessanterweise ist die FDP da jetzt gerade dabei, das wirklich auf die Tagesordnung auch zu bringen. Aber es kann eigentlich die Lösung nur darin bestehen, dass die UNRWA aufgelöst wird und das Thema eingegliedert wird in die UNHCR, die als Flüchtlingshilfswerk für alle Flüchtlinge weltweit gilt. Der einzige Unterschied zwischen UNHCR und UNRWA besteht darin, dass bei der UNRWA der Flüchtlingsstatus an die nächste Generation vererbt wird. Und deshalb ist es ein Thema, das sich von Generation zu Generation verschärft. Bei der UNHCR ist genau diese Regel andersrum, nämlich dass der Flüchtlingsstatus nicht vererbt wird. Und nur dann erreichst du das Ziel, dass es irgendwann weniger Flüchtlinge gibt. Bei der UNRWA ist genau andersrum. Und deswegen ist auch heute wirklich so, dass wir ein Flüchtlingsproblem mit palästinensischen Flüchtlingen haben. Aber das hat genau diesen Hintergrund. Ich frage mich nur manchmal, wenn man jetzt die UNRWA in die UNHCR eingliedert, da dann gehört das ja immer noch alles irgendwie auch zur UN. Und wenn wir auf die UN mal so draufschauen und einen Schritt zurück machen, in Israel sagen sie, UN steht für United Nonsense, also vereinten Unsinn, weil die UN auch immer von vornherein eine automatische Mehrheit gegen Israel hat. Gegen kein Land wurden so viele Resolutionen verabschiedet wie gegen Israel. Selbst wenn man alle Resolutionen der letzten Jahre zusammenrechnet, die gegen alle möglichen Unrechtsstaaten gefasst wurden, sind es weniger, als alleine gegen Israel verabschiedet wurden. Das heißt, auch Entscheidungen der UN, die dann immer mit einer deutlichen Mehrheit gegen Israel ausfallen, führen uns nicht wirklich weiter. Und trotzdem geben wir eine Menge Gelder auch in die UNRWA hinein, in die Strukturen der Zwei-Staaten-Lösung hinein. Und das macht das ganze Thema so kompliziert, weil selbst wenn das UNRWA-Thema sich löst, hat man immer noch das UN-Thema insgesamt, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll oder wo man aufhören soll. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Themen auch konfrontieren, dass wir diese Fragen stellen, dass wir da ins Gespräch kommen und uns Antworten erwarten. Wenn wir das tun, wenn wir im Gespräch sind mit Politikern, teilweise auch in vertraulichen Gesprächen, wo sie wissen, wir zeichnen nicht auf und wir nehmen da auch nichts, um dann nachher was draus zu machen. Aber in den Gesprächen sagen uns die Politiker interessanterweise gar nicht, dass sie jetzt da bis zum Letzten die Zwei-Staaten-Lösung verfechten. Und es war interessant für uns, weil wir haben uns zum Beispiel auf das Gespräch richtig gut vorbereitet und waren darauf eingestellt, auf Argumente und so. Und da haben sie sich gar nicht groß dafür eingesetzt. Sie haben nur gesagt, wir wissen nicht, was wir als Alternative machen sollen. Also wir wissen nicht, was eine Alternative sein soll zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Wir wissen nicht, was eine Alternative sein soll zu UNRWA. Und das ist das große Problem und das hat auch mich zum Nachdenken gebracht, weil wenn wir keine Alternativen haben, dann verstehe ich, dass sie das Ganze auch nicht abstellen und abschaffen, weil sie sich damit ja auch was eingestehen würden. Sie würden sich ja damit eingestehen, dass die letzten 10, 15, 20 Jahre, und das würde alles rauskommen, wenn man da Untersuchungen anstellt, wer da alles Bescheid wusste, wie die Dinge laufen. Das würde eine Menge Probleme auch verursachen. Deswegen ist es immer einfacher, das weiterlaufen zu lassen. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, dass wir nicht in Alternativen denken, dass unsere Regierung nicht in Alternativen denkt. Was wäre eine Alternative für den Nahen Osten? Die Abraham-Abkommen. Das Problem der Abraham-Abkommen ist für die deutschen Politiker, dass es eine Idee von Donald Trump war. Und deswegen ist von vornherein gefühlt, nur weil Donald Trump die Idee hatte, überhaupt gar keine Offenheit da, in unserer Regierung darüber nachzudenken. Ist eigentlich absurd, weil man wirklich sieht, da kommt Frieden hervor, da finden Länder zusammen, Israel mit arabischen Staaten, die Frieden aufbauen. Nicht, weil sie sich plötzlich alle so gern haben, sondern weil da natürlich auch echte wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Aber ist ja in Ordnung, ist ja legitim. Aber das sind keine Themen, in denen wir denken. Und wir sind dann im Gespräch mit den Politikern und sagen, es wäre doch aber auch nicht verkehrt, wenn man einige der Gelder dafür verwendet, weiß nicht, Thinktanks aufzubauen oder Denkfabriken aufzubauen, die sich mal über Alternativen zu den ganzen Themen Gedanken machen. Weil wir können ja nicht mit der Begründung, dass wir wissen, dass es nicht funktioniert und wir haben keine Alternative, dass die nächsten 10 Jahre so weitermachen. Im Moment ist es so, dass wir einer der größten Geldgeber sind, auch in die ganze Situation hinein. Und wenn man es jetzt mal ein bisschen arg hart und ein bisschen arg ungeschön formulieren will, dann muss man sagen, dass unsere finanziellen Hilfen, in Anführungszeichen Hilfen, über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinein, dass die sowas wie den 7. Oktober überhaupt erst möglich gemacht haben. Und das ist eine knackige Botschaft, eine knackige Überschrift, aber wenn man in die Themen mal richtig eintaucht und sich auseinandersetzt damit und die Hintergründe versucht zu verstehen und zusammenzuziehen, dann ist es natürlich so, dass diese ganzen Gelder nicht zur Linderung des palästinensischen Leids genutzt wurden, sondern zur zunehmenden Radikalisierung. Das heißt, die Situation ist für Israel nach wie vor unvorhersehbar. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen auf die Situation der jüdischen Menschen hier im Land eingehen. So wie wir jetzt hier sitzen, haben wir ja noch immer auch viele jüdische Mitbewohner und jüdische Menschen hier im Land, für die sich auch mit dem 7. Oktober eigentlich alles geändert hat, noch weniger als vorher. können sie jetzt ihre Glaubenssymbole offen tragen, keine Kippa mehr auf dem Kopf, im Optimalfall auch kein Davidstern um den Hals. Sie sind sehr zurückhaltend, in die Gottesdienste, in den Synagogen zu gehen, weil sie wissen, könnte ja sein, dass mich jemand beobachtet, wie ich da reingehe oder wie ich da rauskomme. Ein guter Freund von mir, auch einen kleinen Sohn im Alter meines Sohnes, hat nach dem 7. Oktober sein Kind nicht mehr in den Kindergarten geschickt. Das Kind geht nicht in den jüdischen Kindergarten, sondern bewusst in den Kindergarten, wo Kinder mit allen möglichen Hintergründen sind. Und es war ihm zu gefährlich, sein Kind in den Kindergarten zu schicken. Und irgendwann nach 2-3 Wochen hat er das Kind wieder hingeschickt. Und immer wenn sein Kind im Kindergarten ist oder eins von den 3 jüdischen Kindern dort, bei 70, 80 Kindern insgesamt, dann ist der Kindergarten umstellt von Polizei. Ist in Berlin. Heute. Immer wenn sein Kind in den Kindergarten geht, brauchen die Polizeischutz. Und eine andere Geschichte, und die habe ich Mitte Januar, als ich in Berlin war, bin ich so gegenübergesessen mit einem Leiter von einer jüdischen Nichtregierungsorganisation. Und der arbeitet auch viel mit dem Innenministerium und so zusammen gegen Antisemitismus und für deutsch-jüdische Positionen. Und er arbeitet hauptamtlich als Zahnarzt. Und dann wird er, ich darf jetzt seinen Namen nicht sagen, aber der wird angerufen eines Tages, wo er als Zahnarzt in seiner Praxis aktiv ist, kriegt einen Anruf und meldet sich eine Stimme und sagt, hallo Herr so und so, wir sind vom LKA, vom Landeskriminalamt, es gibt einen Sachverhalt und wir müssen Sie sehr zeitnah sprechen. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn es zeitnah sein soll, dann kommen Sie irgendwie morgen um 8 gleich hier in der Praxis vorbei oder morgen Nachmittag nach Feierabend. Und dann sagen die Herren vom LKA, nee, in einer halben Stunde oder in einer Stunde. Und eine halbe Stunde später stehen 5 LKA-Beamte bei ihm in der Zahnarztpraxis und sagen ihm, es gibt einen Sachverhalt und der führt dazu, dass sie ab jetzt, ab sofort 5 Leute Personenschutz um sie herum haben. Sie fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Wir werden sie jetzt immer in 2 gepanzerten Fahrzeugen umherfahren, je nachdem, wo sie hin müssen. Wenn Sie einkaufen gehen wollen, dann müssen Sie uns mitnehmen. Dann müssen Sie uns vorher sagen, wo Sie einkaufen, was Sie einkaufen wollen. Wenn Sie spazieren gehen wollen mit Ihrer Frau, dann müssen Sie uns vorher sagen, wo im Park wollen Sie entlanglaufen, wollen Sie da vorne rechts oder links abbiegen, weil wir die Wege vorher prüfen müssen, ob die Luft rein ist. Von einem Tag auf den anderen. Und seitdem ist er nur mit Personenschutz unterwegs. Und die dürfen ihm nicht sagen, wo die Gefahr herkommt. Er weiß nur, es muss eine Gefahr für Leib und Leben bestehen, sonst würden die nicht so einen Aufwand machen. Und ja, stellt euch einfach die Situation vor, dass es jetzt im Moment ein Mann, der Familie hat, der Kinder hat, und die haben seit Wochen die Rollläden unten zu Hause, und dass da niemand reingucken kann. Und dieser Mann hat vor dem 7. Oktober, schon 1, 2, 3 Jahre her, hat sich mit seiner Familie mal irgendwann darüber ausgetauscht, wann hätten wir die Koffer gepackt, 1933, 1934, 1935, und haben gesagt, wann wäre denn für uns das Maß voll? Und wir hätten gesagt, wir müssen hier raus, wir müssen gehen. Und dann haben sie gesagt, oder für sich als Familie festgelegt, dann, wenn wir die Mezuza nicht mehr an unsere Haustüre aufhängen können. Und die Mezuza ist für jüdische Menschen auch ein Ausdruck ihres Glaubens. Es ist so ein kleines Holzkästchen und da ist die Schriftrolle drin und die ist bei jedem Hauseingang, klebt die so am Türrahmen dran. Und jüdische Menschen, die kommen in den Raum rein und küssen dann diese Mezuza. Das ist ein religiöser Brauch. Und er hat gesagt, wenn wir die nicht mehr aufhängen können an unserer Türe, dann ist es eigentlich so weit, dass wir hier nicht mehr als Juden leben können. Nach dem 7. Oktober kommt irgendwann sein Sohn zu ihm und sagt, Papa, ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Mezuza abhängen. Und ja, das ist die Situation. Jetzt einfach mal nur eine Familie. Ja, ich kann jetzt viel über Zahlen und alles Mögliche reden, aber bei solchen persönlichen Geschichten, und ich sitze ihm so gegenüber, wie ich euch gegenüberstehe, da fällt einem gar nichts mehr ein. Da weiß man gar nicht, was man da sagen soll. Da schämt man sich einfach nur in Grund und Boden dafür, dass sowas hier im Land passiert, dass die Menschen dem ausgesetzt sind und dass es ihre Realität im Moment ist. Und von dem her diese Menschen und Israel brauchen uns. Die brauchen uns, dass wir sichtbar sind. Die brauchen uns, dass wir an ihrer Seite stehen. Die brauchen uns, dass wir das zeigen. Auch deshalb haben wir solche Armbändchen gemacht, wo man zeigen kann, wir stehen an ihrer Seite, wir stehen an der Seite Israels. Und lasst mich vielleicht mit einem biblischen Bild abschließen, weil es schon auch in der Bibel öfter mal Situationen gab, wo das jüdische Volk Hilfe gebraucht hat. Und es war einmal auch die Situation, wo Esther Königin war. Und Königin Esther, ihr wisst, der Haman hat versucht, Pläne zu schmieden, das ganze jüdische Volk zu töten. Auch das war damals genozidal angelegt. Und Königin Esther als Königin eine Menge Einfluss, eine Menge Möglichkeiten, aber sie hadert und sie ist am Überlegen, kann ich dem König um sowas bitten, nachher bringt es auch für mich Nachteile und so weiter. Und dann kommt Mordechai und sagt zu Esther, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt. Vielleicht bist du für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt. Und ich glaube, übersetzt auf heute kann das bedeuten, dass jeder von uns für eine Zeit wie diese einen gewissen Einfluss hat. Ja, ein gewisses Einflussbereich, Einflussgebiet. Wir sind jetzt keine Könige, also so gut kenne ich euch nicht, aber vielleicht haben wir Könige hier. Aber trotzdem hat jeder von uns seine Möglichkeiten, hat jeder von uns sein Einflussgebiet, hat jeder von uns sein Umfeld, Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Und in diese Umfelder hinein dürfen wir unseren Einfluss geltend machen. Genau mit dieser Frage. Und wenn ihr so, lasst uns gemeinsam diesen Esther-Moment mitnehmen, zu schauen, wo kann ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, mich zur Rettung, mich zum Wohl und zum Segen für das jüdische Volk einsetzen. Wo sind vielleicht jüdische Menschen hier in meinem Umfeld? Gibt es eine Synagoge in der Nähe, wo ich einfach mal mich mit 20, 30 Leuten mit Israel-Flaggen davor stelle, um zu zeigen, wir stehen an ihrer Seite. In der Bibel gibt's die Motive, die kennt ihr, tröstet mein Volk aus Jesaja 40, Jesaja 62, um Zions Willen schweige ich nicht. Und all diese Möglichkeiten und Dinge, die heute vielleicht mehr gefragt sind denn je. Und Israel hat nicht viele Freunde und das merken sie seit dem 7. Oktober auch massiv. Und deswegen ist umso wichtiger, dass die Freunde, die sie haben, dass sie an ihrer Seite stehen, dass sie das sehen. Und eine Aktion, die in der Gegend, wo ich herkomme, jemand gestartet hat, mit der ich familiär verwandt bin, nämlich meine Mutter. Die hat am 1.1. diesen Jahres was gestartet. Die hat einfach gesagt, in dem Ort, wo ich wohne, werde ich jetzt jeden Sonntag mit einer Israel-Flagge und mit einem Licht auf den Marktplatz stehen und eine halbe Stunde dort mein Licht für Israel anzünden. Und hat es in ihren WhatsApp-Status reingestellt. Und sie waren dann gleich am Anfang, glaube ich, auch mit den Gemeinden und so 50, 60, 70 Leute. Und jeden Sonntag um 17 Uhr machen sie das jetzt, seit dem 1. Januar. Jeden Sonntag um 17 Uhr ein Licht für Israel auf dem Marktplatz, in dem Ort, in dem sie wohnen. Ich muss euch nicht sagen, was einem da durch den Kopf geht auch, gerade in dem Ort, wo man wohnt, wo man eine Menge Leute kennt. Aber das machen sie und bekommen da gute Rückmeldungen, bekommen aber auch Gegenwind. Aber sie lassen sich das nicht nehmen. Und das sind wirklich auch Signale, die in Israel ankommen, die in Israel wirklich Trost auslösen, wo sie sagen, wow, dass ihr euch da hinstellt und so offen mit Israel-Flaggen zutage tretet. Das ist für sie ein echter Trost und echter Balsam im Moment. Und das hat Israel nötig. Von dem her, lasst uns an ihrer Seite stehen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Lasst uns das gerne gemeinsam tun. Lasst uns verbunden bleiben. Und dann mache ich hier mal einen Doppelpunkt. Danke fürs Aushalten und fürs Zuhören und fürs Wachbleiben. Und ich mache jetzt mal einen Doppelpunkt. Wir schnaufen mal durch und dann können wir noch gerne ein paar Fragen uns widmen. Dankeschön fürs Zuhören.